Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 278. Heute ist der 21.02. Wir nehmen am Abend des Freitages auf und wir werden uns heute die Depots der Profis anschauen. Philipp, eine deiner Lieblingskategorien auf jeden Fall. Das
Auf jeden
kann ich, glaube
Fall.
ich, schon mal festhalten. Und ich würde sagen, Philipp, wir starten jetzt. Philipp, wie war deine Woche? Was gibt's Neues?
Was gibt's Neues, Marcel? Ich muss mich ja langsam in Therapie begeben. Ich habe ja Sehnsucht, nämlich Sehnsucht nach Nähe zu dir. Wir sehen uns jetzt seit 3 Wochen nicht mehr, weil irgendjemand von unserer Familie, von unserem Clan, von unserer Sippe immer irgendwas aushustet, auskeucht, ausfleucht. Und
Ja.
ich hoffe, diese Woche werde ich nicht mehr so viel husten. Und ich merke es ja, das Wetter wird wieder schöner. Ich war heute schön eine kleine Runde Golf spielen. Es hat wieder fantastisch viel Spaß gemacht. Ich war in Italien die Woche, war auch da Golf spielen. Zweimal die Woche Golf. Mein Gott
Hast du
hier,
nicht
ich fühle
Muskelkater,
mich.
oder?
Nö, nö. Also, es ist ja, Golf ist ja, also man verbrennt, ja, das glauben die meisten ja gar nicht beim Golf. Das hält dich fest. Du spielst es ja über eine lange Zeit. Du brauchst ja ungefähr 4 bis 5 Stunden für eine Runde und man verbrennt laut Apple Watch 1700 Kalorien. Also das ist schon ordentlich, wenn man stramm im Schritt ist. Du bist natürlich auch nervös, damit geht der Puls auch immer höher, ja. Und ja, habe auch in Italien gespielt, war auch wunderschön, wunderschöner Platz. Da ist sogar letztes Jahr ein deutscher Profi, der Master 7, hat dort gewonnen. Ich habe nicht so gut gespielt wie er, aber ich habe es versucht. Ja,
Naja,
aber
dabei ist alles.
wäre ich so gut wie er, wären wir jetzt nicht hier, Marcel. Also es ist Schicksal, dass ich kein Profigolfer geworden bin.
Auch ein Glücksfall in dem Falle.
Dann hatte ich noch einige Meetings beruflich und jetzt bin ich voll und ganz hier und ich freue mich darauf, wenn du mir jetzt erzählst, was du eigentlich diese Woche gemacht hast.
Ja, das wisst ihr auch gern, Philipp. Nein, also ich habe ganz viel gearbeitet, viele Aufträge, viele besondere Dinge und es hat sehr viel Spaß gemacht, weil natürlich eine gewisse Effizienz mittlerweile auch da ist, die mir sehr viel Freude bereitet und trotzdem auch Zeit für die Familie zulässt und natürlich auch Zeit für die Börsen, weshalb ich heute auch auf jeden Fall Quartalszahlen mitgebracht habe, Philipp, die weiterhin stattfinden. Und dann gibt es natürlich auch News Richtung Intel. Da wird es einen Tau ziehen. Ich bin da sehr gespannt, was draus wird. Dann müssen wir einmal den großen Bogen wählen heute, denn wir wurden mal zur allgemeinen Einschätzung des Makroumfeldes ja, gefragt. Und da würde ich sagen,
Oha.
gehen wir da auf jeden Fall ein paar Themen durch. Außerdem haben wir heute einen Tenbagger und wir wiederholen nochmal einen zweiten
Den
Tenbagger von
ersten, den wir
vor
hatten.
oder den ersten. Stimmt, den ersten, den wir jeweils mit hatten. Da wollten wir noch drauf eingehen, weil es ein Wunsch aus der Community ist. Und dann habe ich natürlich wie immer Top und Flop mitgebracht, jeweils ein Unternehmen. Und Philipp, eine Investmentidee darf natürlich auch nicht fehlen. Die sitzt hier natürlich auch mit in der Präsentation.
Das auf jeden Fall. Ich habe KKR, also hat mal wieder eine Übernahme getätigt und sie haben nicht nur Kleines vor, sondern richtig Großes mit einem Unternehmen aus Deutschland. Wir haben noch dabei Renault, ja, wäre fast mein Top der Woche geworden. Dann geht es weiter. Wir wurden gefragt zu einer Meinung zu einem chinesischen Unternehmen, nämlich Xiaomi. Den habe ich diesen Tenbagger mitgebracht. Und das Schöne ist ja, Marcel, wenn du mir im Vorgespräch schon sagst, also Mensch, Philipp, ich habe mich mit dem Unternehmen beschäftigt. Ich weiß gar nicht, warum ich dir jetzt einen kölschen Dialekt anhänge. Aber ich habe
Weiß ich auch nicht.
nicht. Aber dir hat es ja sehr zugesagt. Und nur um es mal vorab die Leute anzuteasern, könntest du dir vorstellen, dieses Unternehmen privat auch für dein Depot zu kaufen?
Ja, absolut, ja. Und du, ist ja nicht so, dass ich nicht auf dich höre. Ja? Also UL Solutions ist auch in meinem Depot gelandet, nachdem du es mir heute mit,
Eieiei,
also
siehst du?
damals mitgebracht hattest. Angefixt hast du mich, angefixt.
Dann habe ich heute als Top der Woche einen Grund zum Feiern da, ja, weil man sieht wirklich, wie
Herrlich.
Demokratie funktionieren kann in Wahrheit. Und dann habe ich noch als Flop der Woche einen Ciao Ciao Betrüger, ein Unternehmen, das jetzt endlich in der Insolvenz ist. Dann haben wir eine schöne Investmentidee, die ist dann natürlich auch klar. Ich mache es mir einfach. Mein Tenbagger der Woche wird diese Woche auch meine Investmentidee. Und was gibt es eigentlich noch? Ja, Marcel, vielleicht müssen wir es sagen. Also, ihr hört wahrscheinlich diesen Podcast am Samstag. Und Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns zum Beispiel 5 Sterne auf Spotify oder bei Apple Podcasts geben würdet, und zwar genau jetzt, oder wenn ihr uns auf YouTube abonniert, liked und kommentiert. Aber ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, für Marcel, und das ist uns eine Herzensangelegenheit, wenn ihr morgen, also am Sonntag, wählen geht. Das ist einfach super wichtig. Und gerne alles 3, 5 Sterne bei Spotify, 5 bei Apple iTunes, aber natürlich auch 5 Sterne für die Partei eures Herzens. Am besten nur 2 Kreuze machen, weil sonst ist
Ja.
die Stimme natürlich auch ungültig. Marcel,
Ja, 5 Sterne sind auch blöd auf dem Wahlzettel.
genau, ich persönlich hadere ja noch damit, was ich wählen werde, muss ich dir ehrlich sagen. Also, du weißt ja, ich schwanke ja immer zwischen ganz links und ganz rechts. Bei mir gibt es ja nur entweder an oder aus. Und nein, also ich hadere noch, ich bin echt noch unentschlossen, und ich werde mich morgen am Samstag nochmal intensiv auch mit dem Parteiprogramm etc. beschäftigen. Ich glaube, deine gelbe Antwort ist schon sehr sicher, oder?
Absolut, ja, definitiv. Und da wird auch, glaube ich, nicht mehr viel dran wackeln. Dafür bin ich einfach zu sehr überzeugt in dieser, ja, in dieser Weltanschauung. Und damit passt es für mich. Ich würde sagen, wir starten mit den Quartalszahlen.
Ja, bitte erleuchte uns, und das erste Unternehmen hat doch ganz gut abgeschnitten, oder?
Ja, genau, kann man so sagen. Ich bin investiert, also hier der Disclaimer-Hinweis. Es geht um Arista Networks, und Arista Networks hat Zahlen geliefert, und man muss sagen, geliefert ist ein schönes oder passendes Wort dafür, denn sie haben wirklich ein sehr gutes Quartal hinter sich gebracht. Gewinnseitig konnte man wieder weiter skalieren. Mit 25% Wachstum hat man auf Jahressicht auch die 2 Milliarden Quartalsumsatz schon sehr nahe gebracht. Also auch hier sehr, sehr gut. Für das Jahr 2024 blieb unterm Strich 19% Wachstum über die 7 Milliarden Dollar Grenze. KI und Cloud sind weiter natürlich die Wachstumstreiber. Und Philipp, hier gab es immer mal die Kritik und das Risiko bei Arista Networks, dass Meta natürlich ein riesengroßer Kunde ist. Der ist aber mindestens nicht mehr bei so Höhen, wie sie mal waren, sondern bei 20% schon ein bisschen moderater, aber natürlich immer noch eine gewisse Abhängigkeit. 14,6% des Umsatzes kommen von Microsoft. Also hier kommen zumindest, ja, mehrere auf Augenhöhe, kann man fast schon sagen. Insgesamt hält das Wachstum weiter an. Die Dynamik ist sehr stark, und der CEO sieht 2025 den KI-bezogenen Umsatz alleine auf 1,5 Milliarden Dollar. 17% Wachstum insgesamt, was, ich sag mal, immer ein bisschen konservativer ist bei Arista Networks, als dann am Ende unterm Strich bleibt, ne? Wir haben dieses Jahr 19% gesehen, dann nächstes Jahr sollen es 17 sein, aber erwartet waren 15 bis 17, also auch da muss man sagen, klingt es eigentlich nicht schlecht. 8,2 Milliarden Dollar Umsatz heißt das dann am Ende des Jahres 2025. Die Bruttomarge soll zwischen 60 und 62% liegen. Auch das finde ich souverän. Umsatz wird sich dann auf mehrere, ja, verteilen. Das ist so das Ziel, dass sie alle in, also deutlich weniger Abhängigkeit haben. Man wird natürlich immer noch über den 10% liegen. Das ist klar. Das wird sich nicht innerhalb von einem Jahr so enorm heruntersetzen. Aber man möchte es eben auf mehr, oder man kann es jetzt mittlerweile auf mehrere Kunden verteilen. Und das auch so, dass es eben nicht mehr nur ein Standbein ist oder zwei, sondern eben deutlich mehr. Und das sieht auch die Nachfrage vor. Das Management ist da sehr optimistisch und hat auch bisher die ersten Tendenzen, auch in diesem Quartal schon, dass es eben sehr gut läuft. Wie dem auch sei, die Aktie ging trotzdem erstmal ein Stück weit runter, ist innerhalb des Trendes noch. Ich glaube, dass das wieder eine recht konservative Prognose eben ist, weil die Aktie tatsächlich, oder weil die Ergebnisse immer wieder zeigen, dass sie über den Erwartungen liegen. Und Philipp, mir ist es lieber so, ein bisschen konservativer im Ausblick, weil man ja auch nicht die Markttrends vorhersehen kann. Und dann ist es mir lieber so als irgendein Luftschloss, was dann am Ende nicht eingehalten werden kann. Ich bin und bleibe investiert, auch in voller Höhe. Ich glaube, dass der Trend hier langfristig noch viel Spaß machen wird, weil das Thema KI eben auch noch nicht vorbei ist, und auch Cloud Computing ist tatsächlich weiterhin ein Trend, der sehr wichtig sein wird. Du bist ja nicht investiert, aber du magst oder findest das Unternehmen ja auch gut, ne?
Auf jeden Fall. Also, wenn ich mir diesen Chart angucke, kann ich ja nicht sagen, nee, finde das Unternehmen doof, weil dann wäre ich ja auch einfach doof. Und auch wenn ich mir diese fundamentalen Fakten hier anschaue, ja, Bruttomarge, unfassbar gut, operative Marge, muah. Dann haben wir die Kapitalrendite von 22, Interest Coverage 0,0. Oh Gott, gehen Sie bald pleite? Nein, das heißt, Sie haben keine Schulden. Sie haben eine mega Cash Conversion. Sie sind natürlich, ja, und das hat Qualität immer an sich, jetzt nicht bewertet wie die letzte, ja, Eigenmarke irgendwo in irgendeinem Discounter, sondern hier ist einfach wirklich der Fakt, Qualität hat ihren Preis. Und Es soll ja anscheinend, so wie es aussieht, ist das hier ja gerade ein Übergangsjahr. Wenn wir gerade mal nur noch 9% oder knapp 10% Gewinnwachstum dieses Jahr haben, für nächstes Jahr sehen die Analysten schon 18%. Hier würde ich einfach nochmal ganz klar, wenn ich mich für den Kauf interessieren würde, also meine Meinung ist Buy and Hold, ich bin nicht investiert, das ist definitiv was für unseren Fonds, kommt auf die Watchlist. Aber ich würde mir ja einfach mal die Quartalszahlen nochmal anschauen und Marcel, meistens geben die Firmen ja dann auch so eine Guidance, ja. Und da ist einfach wichtig, wie sehen Sie das für dieses Jahr und auch für nächstes Jahr? Und das kann man dann auch immer gut mit den Analystenschätzungen eigentlich mal nochmal so ein bisschen abgleichen, weil ich würde eher den Management-Aussichten folgen und das zeigen wir auch immer in unseren Vor-Episoden, die unter der Woche kommen. Ja, also drei günstige Aktien oder diese Woche waren es mal drei teure Aktien. Einfach das mal abgleichen, weil dem Management sollte man vertrauen, wenn man in ein Unternehmen investieren will. Und aber jeder, der hier dabei ist, ja, Glückwunsch. Bei der Bewertung, glaube ich, tut es auch nicht mal weh, mal vielleicht mal seinen Einstand mal rauszunehmen. Also wenn man jetzt hier seit September oder seit Juli 2023 hier investiert ist und war hier die ganze Zeit dabei. Ja, also ich glaube, ich würde hier mal bei 200-300% meinen Einstand rausnehmen und den Rest weiterlaufen lassen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass sie noch eine Dividende irgendwann zahlen, aber das kommt alles. Also ich glaube, das Unternehmen gehört auf jede Watchlist. Apropos, gehört auf jede Watchlist, wenn ihr Lust habt, dass wir mal eure Unternehmen mit auf unsere Watchlist nehmen. Also mal prüfen, wir haben ja auch eine Community Watchlist. Schreibt ihr Unternehmen einfach bei YouTube in die Kommentare. Jedes Unternehmen wird von uns händisch geprüft. Ja, hier liegt der Chef noch selbst Hand an.
Ja, das ist gut. So gefällt mir das, Philipp.
Man kann uns natürlich auch auf Instagram schreiben. Ja, ganz
Kann
wichtig.
man? Ja, das ist
Oder in
richtig.
unsere
Es gibt
WhatsApp-Gruppe
viele
kommen.
Wege.
Da werden den ganzen Tag Aktien besprochen.
Das stimmt auch viele, muss man dazu sagen. Also wer da Interesse hat und ist durchaus resistent ist gegen viele Nachrichten, der wird da sicherlich auch seinen Spaß haben. Das ist auf jeden Fall. Wir versuchen auch da wieder alle Nachrichten zu beantworten im Rahmen der Möglichkeiten. Philipp, es geht weiter mit Walmart. Warst du schon mal in einem Walmart einkaufen, Philipp?
In den
Okay.
USA und du weißt ja, ich habe auch in Kanada gewohnt und das ist, da gibt es ja alles. Das ist wie, ja, wie bei uns
Ein
hier so in Leipzig,
Hypermarkt.
das Poundstorff Center, alles in einem.
Ah ja, okay.
Das ist schon cool.
Interessant. Also Quartalszahlen hier waren natürlich, also insgesamt gut für das abgelaufene Quartal. Man kann sagen, gewinnseitig um 1 Cent übertroffen, also eigentlich Schätzung getroffen, passt. 4% Wachstum, so wie erwartet, sogar ein Ticken drüber, muss man sagen. Auch hier wird ein bisschen mehr Umsatz ermöglicht. Man halte sich fest, 180,6 Milliarden Dollar haben sie im letzten Quartal Umsatz eingefahren. Wichtig hier natürlich auch immer das Segment des E-Commerce. Das ist auch gestiegen um 16%. Also auch hier muss man sagen, top, durch eben Abholung und Lieferung und der US-Marktplatz, der hier eben auch weiterhin gut läuft. Und ja, man muss sagen, insgesamt gibt es auch noch ein weltweites Werbegeschäft und auch das wuchs um 29%. Auch nicht ganz schlecht. Jetzt ist die Aktie, ja, Philipp, wir haben es ja auch schon öfter mal besprochen, auch nicht so billig. Die sind schon recht teuer und da ist der Ausblick von 3 bis 4% Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2026 doch ganz schön, naja, moderat oder einfach realistisch, muss man sagen. Und das Betriebsergebnis soll mit 3,5 bis 5,5% wachsen. Das ist zumindest dynamischer als der Umsatz, was natürlich dafür spricht, dass man einfach auch irgendwo wieder Potenziale heben kann. Ich finde, dass es nicht genug ist, um dieser hohen Bewertung zurecht zu werden. Und es war einfach nur sehr wahrscheinlich, dass die Aktie nach so einem Lauf, die sie ja wirklich auch hervorragend genommen hat, und auch hier muss man jeden Glückwunsch sagen, diese Rallye ist super gelaufen und ich glaube, man kann die auch einfach so halten. Aber man muss halt damit rechnen, dass auch mal ein paar Rücksetzer kommen. Die müssen jetzt nicht wahnsinnig empfindlich sein, aber dass die Aktie mal 6-7% gefallen ist, wird dazu führen, dass sie auch mal ein bisschen korrigieren würden, einfach mal eine Seitwärtsphase ausbilden könnte. Über ein paar Monate hinweg, bis es in die Bewertung wieder so ein bisschen ja, reinpasst. Wenn wir davon ausgehen, dass diese Umsatz, also diese Prognosen auch wieder etwas konservativer sind, dann glaube ich, sieht das hier ganz gut aus. Und Walmart ist ja nun, weiß Gott, nicht wegzudenken. Und sie machen das ja auch klug. Ne? Und die haben ja auch von der Inflation sehr stark profitiert, weil viele dieses eben sonst nicht leisten konnten, eben jetzt dann zu Walmart gegangen sind, weil es einfach teilweise günstiger ist. Die haben halt die größere Marktmacht. Und dazu natürlich das ganze Thema Coupons und Online-Shop. Also ist schon sehr beachtlich. Bin nicht dabei, leider, muss man sagen. Hätte auch gern diesen Run mitgenommen, aber wer das hätte kommen sehen, Hut ab.
Ja, also ich bin da ganz bei dir, Marcel. Ich glaube, es gibt für so eine Aktie wie Walmart nie den perfekten Einstiegszeitpunkt. Und ich bin der Meinung, es ist nie zu spät, ja. Es ist ja auch nie zu spät, mit dem Rauchen aufzuhören oder mit anderen Lastern. Und deswegen glaube ich, ist hier genau einfach der Sparplan. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier den perfekten Einstiegszeitpunkt gibt. Und wenn, glaube ich, verpasst man ihn auch einfach, weil wenn so eine Aktie stark korrigiert, dann korrigieren noch andere Aktien und dann wird jeder wieder sagen, oh Gott, nein, Walmart, ach komm, brauche ich nicht. Jetzt werde ich erstmal was anderes kaufen. Und deswegen glaube ich, diese Aktie ist prädestiniert für einen langfristigen Sparplan, vielleicht mal über 12, 24 Monate. Die Bewertung ist teuer. Man muss sich hier darauf auch einstellen, bis diese Schere zwischen Marktrendite und Rendite bei Walmart aufgeht. Ja, das kann auch ein bisschen dauern. Und deswegen bin ich persönlich der Meinung, ab in den Sparplan. Und für mich wäre es auch kein Einmalkauf.
Ja, sehe ich ähnlich. Ja. Also Sparplan auf diesem Niveau macht wahrscheinlich mehr Sinn. Bin ich auch ganz bei dir. Ein Unternehmen, was sich heute noch so reingedrängelt hat, ist die Aktie von Mercado Libre. Und wir hatten sie ja bei des Future Starts Now, also unsere Aktien für 2025 mit dabei. Sie waren ja einer dieser Top 10 für dieses Jahr. Und ich bin selbst investiert seitdem auch, muss man sagen, weil ich natürlich von dieser Story, die ich damals mitgebracht habe, auch weiterhin überzeugt bin. Und nun trägt das Ganze auch weiter Früchte. Ich bin 35% im Plus mittlerweile. Und ja, man kann sagen, rein von den Quartalszahlen, man hat die Erwartungen um fast 40% geschlagen im Gewinn. Also das ist natürlich schon sehr üppig. Man hat 5 Dollar und 5 Cent über dem Erwarteten performt. Umsatz bei 6,06 Milliarden Dollar, heißt 37,4% mehr als im Jahresvergleich, auch wieder mehr als erwartet. Und hier muss man schon sagen, so dass das Gesamtvolumen sehr stark gestiegen ist, also sprich fast 60 Milliarden Dollar werden mittlerweile umgesetzt auf der Plattform von Mercado Libre. Und hier vielleicht nochmal kurz zum Geschäftsmodell. Auf der einen Seite ist es so ein bisschen das Amazon von Südamerika und auf der anderen Seite das ganze Thema Fintech mit drin, also das, was Amazon jetzt so an sich nicht hat, ist eben hier alles in einem zu spielen und hat natürlich eine gewisse Synergie, weil man auch, ich sag mal, gleich das ganze finanzielle Thema in den Online-Shop mit einbinden kann und das skaliert eben hier auch sehr gut. Was sich wiederum an diesem Wachstumsrat natürlich auch zeigt. Und meine Investmentthese war ja, dass die Aktie recht günstig zum selben Zeitpunkt bewertet war. Und ja, auch das Thema Wachstum in Südamerika nicht ganz schlecht ist. Vor allen Dingen auch jetzt mit Milei, der in Argentinien so ein bisschen umkrempelt und naja, die ersten wirtschaftlichen Erfolgsdaten da eben da sind. Und wenn mehr Wohlstand geschaffen wird, können sich die Leute vielleicht auch ein bisschen mehr leisten, was natürlich auch Mercado Libre zugutekommen könnte. So viel zur Theorie. Nun schauen wir mal, wie das praktisch weitergeht die nächsten Jahre. Der Bruttowarenwert hat auch schön zugelegt, währungsbereinigt deutlich höher sogar. Und der CEO hat einen längeren Text natürlich dazu noch gegeben im Call. Und ich habe es mal zusammengefasst, dass er eben gesehen hat, dass 2024 einen fantastischen Schwung mitgebracht hat. Also, dass sie richtig gut rausgegangen sind aus diesem Jahr und auch sehr optimistisch auf das Jahr 2025 blicken, weil sie eben alles, was sie so strategisch angelaufen oder anlaufen lassen haben in den letzten Jahren, auch mit Investitionen und Synergien, die sich dahin entwickelt haben, merken sie jetzt, wie das aufgeht. Also der ganze Plan, der langfristig Management-Thema stand, worauf sie alles ausgerichtet haben, das scheint jetzt richtig zu fruchten und zu skalieren. Und ich glaube, ja, dieser Trend, der hier ja auch fortgesetzt wurde, beziehungsweise auch der Ausbruch aufs Allzeithoch jetzt unter höherem Volumen und auch mit ordentlichem Schwung, wird sich auch weiterhin in dieser Aktie und dem Aktienkurs weiter fortspiegeln. Ich bleibe dabei, auch wenn man sagen könnte, ja, mein Gott, in 2 Monaten 35% kannst du ja auch mitnehmen. Aber Philipp, da bin ich gierig, wenn er so eine Erfolgsstory hat, meistens zur Folge, dass auch die Kurse danach noch weiter steigen und da möchte ich gern dabei sein.
Also ich gönne es dir auch total. Ich glaube auch, du wirst hier noch langfristig viel Spaß haben. Marcel, ich hoffe, dass du nicht verkaufen wirst, ja. Also, dass du hier
Nein.
wirklich lange mit dabei bist. Das Unternehmen ist ein Fast Grower, es ist ein E-Commerce-Unternehmen und ich persönlich bin der Meinung, bei dem Wachstum, bei dem KGV auch, Buy and Hold. Ich bin nicht investiert. Es ist aufgrund der ganzen Situation nichts für unseren Fonds, aber ich glaube, für ein großes, schönes, diversifiziertes Depot könnte es jetzt auch nicht zu spät sein, wenn man
Ja, es
jetzt hier
gibt noch
sagt, ich
einen.
möchte langfristig hier auch noch weiter investieren.
Ja, nee, stimmt. Da bin ich auch sehr stark überzeugt, auch weil viele jetzt gefragt haben, was ist denn mit New Holdings? Die haben ja am gleichen Abend die Quartalszahlen gebracht und da ist die Aktienreaktion eher deutlich schwächer. Die haben wir jetzt nicht extra mitgebracht, aber ich möchte darauf eingehen, weil es dann doch mal ein paar gab, die da eben gefragt haben. Und die Aktie brach zusammen mit 17%. Das ist natürlich üppig, aber die Aktie ist auch sehr gut gelaufen vorher. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Und hier kommt ein bisschen, naja, das Währungsthema zur Geltung. Das spürt man schon. Trotzdem sind die Zahlen gut genug in meinen Augen, dass man hier ja eigentlich sehr zuversichtlich sein kann. Also würde ich mal sagen, kann man sich durchaus mal anschauen, wenn man überzeugt ist, dass dieser Fintech-Unternehmen aus Brasilien da noch weiter Gas geben wird. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier eine gute Chance hat, wenn die Aktie sich so einpendelt um die 10-Dollar-Marke. Und ja, warum nicht? Man muss aber Volatilität aushalten können und auch vertragen können. Das vielleicht noch mit dazu gesagt, weil sonst wird es schwierig.
Ja, also bin ich voll und ganz bei dir. Kommen wir zu unserem allerersten und einzigen Werbepartner heute der aktuellen Folge. Und das ist Trading 212. Und Trading 212 ist ein Broker ohne Gebühren, ohne Fremdkostenpauschale und ohne Kontogebühren. Natürlich gibt es noch marktübliche Spreads. Aber ganz, ganz wichtig, man hat die Möglichkeit, Marcel, und das ist ja auch das, was wir hier propagieren. Wenn man dieses ganze Thema sagt, ach, ich will mal hier was kaufen, da einen Fuß in der Tür haben und da einen Fuß in der Tür, kann man sich seinen eigenen ETF bauen und das sehr kostengünstig. Und wir haben das ja auch gemacht. Und man kann sich anmelden, man sieht auch News, man sieht auch die meistgehandelsten Aktien etc. pp. Wir haben, wie gesagt, unseren ja, eigenen ETF da auch gegründet und sind auch zufrieden damit, haben eine Ertragsrate von 72%, natürlich auch aufgrund der ganzen Einzahlungen, die wir noch getätigt haben. Nichtsdestotrotz, die Bestände laufen und wir freuen uns. Wir haben ein paar Barmittel, McDonald's ist mit dabei, eine Accenture ist mit dabei, aber auch eine Albemarle, die können wir auch dann auch nochmal anpassen. Ich kann es ja einfach mal zeigen, wenn wir das Thema sagen, wir passen es jetzt mal an und nehmen jetzt mal raus eine Albemarle. Und du hast es ja auch privat, richtig?
Ganz genau, richtig. Dieses Basket-Thema finde ich wirklich super spannend, weil man einfach so einen kleinen ETF rausnehmen kann und das einfach, ich sag mal, wenn man jetzt nicht unendlich viel Geld hat, ja, wie vielleicht du, Philipp, oder ich, ja, dann
Richtig.
kann man eben auch, ich sag mal, kleine Beträge schön verteilen, ganz nach Belieben. Denn mein Problem ist immer bei großen ETFs, es sind halt auch viele Unternehmen dabei, die ich einfach nie investieren würde, ne? Die ich einfach für nicht souverän halte. Das ist so meine persönliche Ansicht zu den ETFs, und so kann man halt immer mal anpassen, wie du es hier eben auch schön machst. Gerade sagst du gut hier, ich glaube, da ist die Messe gelesen bei Unternehmen XY, dann geht das eben raus. Und anderes kann man wieder dazufügen, man kann die
Genau.
Gewichtung anpassen, und all das mache ich eben auch gerne mal mit meinem, ja, ich habe so ein Gesundheits-ETF da zusammengestellt mit den ganzen, überall, wie ich sonst mein Hauptdepot nicht mit abdecke. Und das macht Spaß, weil man einfach dabei ist. Man fühlt sich auch besser, auch wenn die Beträge nicht so groß vielleicht sein sollten. Wenn man da jetzt bis 1000 Euro investiert hat, ist es trotzdem abbildbar, und das finde ich schon sehr praktisch und auch, ich sag mal, übersichtlich, ne? Also es ist kein Hexenwerk. Da muss man jetzt nicht irgendwie Programmierer, ITler sein, sondern man kann hier einfach ganz einfach, fast schon spielerisch das Thema anpassen, und insofern kann man das doch mit nutzen, oder nicht?
Auf jeden Fall. Und wir gleichen gerade auch den Basket aus. Für alle gibt es noch ein kleines Bonbon in den Shownotes. Und jetzt kommen wir zu meinem nächsten Thema, Marcel. Und das ist KKR und KKR Private Equity. Tolles Unternehmen. Leider seit 2024 kennt das Unternehmen an der Börse nur noch einen Weg nach oben. Und sie übernehmen jetzt die Mehrheit am Energiedienstleister EGC. Hast du davon schon mal gehört?
Nein, sagt mir
Das
nichts.
ist ein kleines Energieunternehmen aus Düsseldorf und KKR ist jetzt bei diesem als ein Familienunternehmen, bei diesem Familienunternehmen EGC eingestiegen und der KKR-Manager Vincent Pilocard sagte dem Handelsblatt, es gibt in Europa sehr wenige Unternehmen, die die Energieversorgung in den Immobilien dekarbonisieren. Mit der Investition in EGC wollen wir einen führenden Anbieter in diesem Geschäft aufbauen, ja? Und jetzt, was machen Sie mit diesem neuen Kapital? Sie wollen die EGC erheblich pushen und EGC ist ein nachhaltiger grüner Versorger und versorgen Sie 40.000 Wohnungen mit Energie. Und mit den Investitionen von KKR, Marcel, halt dich fest. Was denkst du, wie viele Wohnungen wollen Sie in den nächsten 5 Jahren dekarbonisieren und mit sauberer Energie versorgen?
Ja, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, ich habe gar keine Vorstellungskraft. 100.000.
500.000.
500.000.
Also mehr als 10x, ja. Also KKA macht keine halben Sachen. Und wenn man in dieses Thema investieren möchte, könnte KKA auch für jeden interessant sein. Warum? Weil insgesamt verwaltet KKR alleine im Infrastrukturbereich ein Vermögen von 77 Milliarden Dollar und 21 Milliarden Dollar sind in die Energiewende investiert, ja. Und das finde ich ziemlich krass. Ich glaube, die Aktie ist einfach ein ganz klassischer Buy and Hold, vielleicht auch ein Sparplankandidat. Ich finde die Aktie bei diesen Wachstumszahlen, die wir hier sehen, muss ich dir ehrlich sagen, gar nicht mal so teuer. Und finde auch, wenn man sagt, man ist jetzt überzeugt, man möchte Teil an diesem Game haben, dann könnte man hier überlegen, auch noch mit einzusteigen.
Ja, absolut. Ich glaube, irgendwann muss man halt einfach mal rein, ne? Auch wenn das immer noch teuer aussieht nach dem Anstieg. Aber ja, warum nicht? Warum soll es nicht weitergehen? Ne? Wenn sie das Unternehmen sich weiter bewerten oder neu bewerten kann, ist es doch sicherlich interessant. Ein Unternehmen, was da aus einer ganz anderen Ecke kommt, einfach weil viel größere Probleme als bei KKR, ist Intel. Wie wir schon wissen, wie wir schon letztes Jahr immer wieder hinreichend auch dokumentiert haben, ist Intel nun aber jetzt vielleicht ein, naja, so ein kleines Filetstückchen für zum Beispiel Broadcom oder auch TSMC, denn beide scheinen sich zu interessieren für gewisse Teile des großen Chip-Herstellers. Und Broadcom möchte eben hier auf dieser Seite das US-Chip-Design haben und auch das Marketinggeschäft von Intel. Möchte aber nur den Deal, wenn der Rest auch von jemand anderem übernommen wird. Also, sie möchten jetzt nicht nur eine schöne Tranche nehmen und den Rest dann hier brach liegen lassen, sondern die möchten auch so, dass das gesamte Unternehmen dann irgendwo auch in festen Händen ist. Und TSMC wurde ja auch ins Spiel gebracht. Sie scheinen natürlich sämtliche US-Chip-Fabriken ja ins Auge gefasst zu haben. Natürlich nicht alleine würden sie diese kaufen, sondern als Teil eines Investorenkonsortiums, weil es natürlich doch recht kapitalintensiv sein wird. Aber für TSMC gibt es hier natürlich zwei gute Punkte, die dafür sprechen. Zum einen natürlich aufgrund der ganzen Zollgeschichten, die so im Raum stehen, ist das natürlich eine gute Möglichkeit, um noch mehr in den USA zu schaffen und auf der anderen Seite sich natürlich unabhängiger zu machen von dem Heimatgeschäft in Taiwan, ne? Daher wäre es vielleicht auch für die ganze Welt nicht ganz schlecht, wenn es hier dazu kommt, dass TSMC sich ein bisschen besser noch diversifizieren kann. Die Gespräche mit der Trump-Administration sind von Intel-Chef Frank Yeary geleitet wurden. Also der Intel-Chef selber ist interessiert daran, hier Intel auch eine gewisse Art und Weise aufzuschlagen und dann tatsächlich so ein bisschen das Beste draus zu holen. Und er soll wohl auch Menschen in seinem Umfeld gesagt haben, dass es ihm um die Maximierung der Intel-Aktie ginge. Also es geht gar nicht mehr so richtig um die Intel-Zukunft, würde ich jetzt mal so sagen, sondern sie versuchen eben jetzt hier, also wahrscheinlich schon noch, aber sie versuchen hier offensichtlich auch vor allen Dingen erstmal viel aus dieser Aktie wieder rauszuholen. Und deswegen legt natürlich auch die Aktie erstmal zu, natürlich immer noch auf dem sehr tiefen Niveau, das darf man ja auch nicht ganz vergessen. Und Reuters, also der Nachrichtendienst Reuters, glaubt nicht, dass die Trump-Regierung die ausländische Leitung der Intel-Werke in den USA zulassen wird. Kann ich gut nachvollziehen, ne? Weil da würde man wahrscheinlich dann dieses Ganze aus der Hand geben. Und trotzdem scheint es hier irgendwas zu geben, was wie auch immer sich entwickelt. Intel ist mit etwas mehr als 100 Milliarden Dollar bewertet. TSMC selber bringt 840 Milliarden auf die Waage. Broadcom mit 1,1 Billionen. Also es wäre jetzt schon zahlbar, kann man sagen, wenngleich natürlich nicht alles jetzt für den beiden und also übernommen werden könnte. Der Rest von Intel wäre wahrscheinlich dann wirklich so ein richtig großer Patient. Ich weiß es nicht. Aber bleibt spannend abzuwarten. Und das, obwohl sie
Eine
ja
Bad
zuletzt
Bank.
schon so, ja, absolut, obwohl sie ja jetzt diesen wirklich sehr guten KI-Chip auch präsentiert haben, der so richtig gut performt. Und da bin ich gespannt, ob der am Markt Früchte trägt oder nicht. Oder ob man hier sagt, okay, vielleicht liegt es auch einfach am Sales-Team, dass es eben nicht ankommt, wo es ankommen sollte, obwohl sie performen können. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Wird nämlich von dieser Aktie weiterhin fernhalten, weil hier natürlich auch viele Nachrichten getrieben. Heute Hü, morgen Hot. Ne? Also das kann halt recht schnell von oben nach unten auch wieder gehen und dann kommt die Enttäuschung, dass dann doch keiner will. Und dann muss der Herr Yeary wieder alles zur Maximierung der Aktie machen und das alles mit den vorhandenen Mitteln. Das ist schwierig, Philipp.
Was hältst du denn davon, eine Spekulation daraus zu machen?
Fang mal
Ich nicht, nee, ich nicht, ich nicht. Ich
an.
wäre, also, Ja, ich brauche das Unternehmen nicht. Also ich finde es auch nicht spannend. Ich finde es eigentlich nur eher langweilig. Ja, das ist so, man versucht sich hier selber zu verkaufen und ich würde hier nicht investieren. Ich bin bei Broadcom investiert. Ich hoffe persönlich auch nicht, dass Broadcom hier nochmal zuschlägt. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir einfach nicht, ja.
Ja,
Also
nee,
das
also ich finde es
Unternehmen ist
spannend.
immer weniger an der Börse wert und hat negative Kapitalrenditen. Es verbrennt einfach viel Geld und ich glaube, das zeigt auch, wie sehr der Baum gerade brennt, wenn das Unternehmen sich selber jetzt schon auf die Suche begibt, ja. Also wir sind hier doch nicht bei Tinder, wirklich.
Ja, also die Red Flags sollte man auf jeden Fall herausgehört haben, also schon aufgrund dessen, dass natürlich der CEO selber einfach Interesse hat, hier wirklich auch gute Teile herauszugeben. Keine Frage, hier geht es, es
Ich
ist eine reine Spekulation.
ziehe meinen Short Joker der Woche und
Aha.
ich schreibe es mir auf. Ich werde jetzt virtuell für euch Intel shorten und sage Intel Short.
Ja, nee, eine Spekulation kann ich nicht draus machen. Ich finde einfach, also vielleicht fällt mir noch was ein im Laufe der Sendung heute hier, aber
Ja.
aktuell weiß ich gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ne? Also wird ein Deal, werden sie doch was übernehmen, werden sie doch nichts übernehmen. Ich habe keine
Ja.
Ahnung, aber ich überlege noch.
Ich, Marcel, habe ja eine traurige Leidensgeschichte hinter mir, das weißt du ja. Ich wollte, mein Tesla wird unsere Familie am Samstag nächste Woche verlassen. Und ich wollte ja eigentlich das neue Model Y haben. Nur leider, und da muss ich wieder sagen, das fand ich ein bisschen schade, weil es auch dieses ganze Thema Digitalisierung etc. Man. Du kriegst bei der ganzen Finanzierung der Tesla Bank etc. keine Menschen mehr ans Telefon oder hast keinen direkten Ansprechpartner mehr. Das wird alles hier Leasing angefragt. Zack, 3 Sekunden später ist der Entscheid da. Und aus verschiedenen firmenrechtlichen Gründen geht es also nicht, dass wir so einfach ein Leasing bekommen haben bei Tesla und wir haben auch keins bekommen als Firma. Was nicht heißt, dass wir insolvent sind. Aber es ist einfach so, wir haben ein Firmenkonstrukt, was nicht jeder standardmäßig hat und was anscheinend auch die Digitalsparte der Tesla Financial Services oder auch der einer anderen Financial Services nicht so wirklich durchblickt und nicht so akzeptiert. Und Marcel, was soll ich sagen? Ich hatte ja irgendwann mal im Podcast gesagt, wenn das Auto mir nochmal Probleme macht, werde ich nie wieder eins fahren. Diejenigen, die damals gesagt haben, oh, das wird passieren. Jetzt habt ihr recht, ja. Also leider geht Tesla mit uns als Firma diesen Weg nicht mehr, obwohl sie ihn vorher gegangen sind mit dem Model 3 und wir haben auch immer pünktlich bezahlt. Und deswegen werde ich ja jetzt auch umsteigen auf ein Skoda, ja. Also, und ich habe gelernt bei den ganzen Videos, die ich mir angeguckt habe, man sagt ja gar nicht Skoda, man sagt Skoda.
Skoda.
Und ich dachte immer, das wäre so ein ostdeutsches Ding, ja. So Skoda. Und, aber man scheint es wirklich so auszusprechen. Und warum sage ich das? Weil Skoda oder Škoda ist ja eine sehr profitable Sparte von VW. Die verdienen damit richtig gutes Geld. Und es gibt noch ein Unternehmen aus Europa, ein Autobauer, welches richtig gutes Geld verdient. Und das ist Renault. Und Renault wäre fast mein Top der Woche gewesen, weil ich das hervorragend finde, was da jetzt passiert. Nämlich Luca de Meo ist ja, oder de Meo ist ja bekannt in der Automobilindustrie als ein knallharter Sanierer und er scheint das auch wieder richtig gut bei Renault zu machen, ja? Weil was ist passiert, Marcel? Halte ich fest. Der operative Gewinn kletterte um 3,5% auf 4,3 Milliarden und damit hat man die Erwartungen der Analysten getroffen und der Umsatz wuchs um 7,4% auf 56,2 Milliarden Euro und somit hat Renault einfach, was die Profitabilität, das Wachstum angeht, wirklich auch die Deutschen jetzt in den Schatten gestellt. Ja, in diesen, also es zeigt, dass man mit Innovationen, mit anderen Strategien, auch mit Kosteneffizienzen es schaffen kann, sogar zu wachsen. Und selbst die Umsatzrendite lag bei 7,6%. Und der Autohersteller, wir haben es auch die Woche ja gehört, Mercedes etc., musste da seine Jahresziele nicht revidieren und hat sie auch noch erreicht. Und deswegen finde ich das richtig toll. Wir sind uns ja beide einig, das ist jetzt nichts, was wir kaufen würden, ja. Aber es zeigt, dass es geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Luca de Meo vielleicht auch mal bei VW irgendwann auskehren wird.
Denkst du,
Oder
dass
bei
er sich
einem.
das antun wird?
Ja, ich glaube, der braucht das. Der hat da immer Bock drauf.
Ja, hatte auch Bock auf die Briefs, auf das ganze Betriebsrat und den ganzen staatlichen Anteil, der dabei ist. Ich weiß es nicht. Ja,
Ja,
möglich,
aber
ne?
ich finde es toll. Also, weil es ist ja auch, man darf ja eins nicht vergessen, solche Entscheidungen, die er da trifft als Top-Manager, die klingen dann immer mal hart, auch mit den Einsparungen, aber sie sichern die Zukunft des Unternehmens und somit auch dann natürlich Tausende von Arbeitsplätzen. Ja.
Ganz genau. Manchmal muss es kurz
Das.
wehtun, damit es danach besser wird, ne?
Ja.
Das ist definitiv Fakt. Philipp, wir kommen zu einem, ja, zu der großen Runde, von der ich gesprochen habe. Und da möchte ich mal Punkt für Punkt durchgehen mit dir und natürlich, ich sag mal, versuchen, das kurz zu halten. Und zwar haben wir eine Anfrage auch aus der WhatsApp-Gruppe. Da würde demjenigen es interessieren, wie unsere Einschätzung im Makroumfeld ist bezüglich zum Beispiel USA mit der Deglobalisierung und den jeweiligen Zöllen. Und da kann ich
Ich
vielleicht schon mal anfangen.
bitte.
Ich sehe tatsächlich immer noch keine Deglobalisierung. Ich sehe eher tatsächlich dieses Wort, was so, ich sag mal, auch zuletzt geschaffen wurde mit der Diversifikation, dass einfach auch Lieferketten sich nicht mehr nur noch, ich sag mal, einseitig, sondern tatsächlich so ein bisschen in einer Art Spinnennetz da von A nach B nicht mehr gehen, sondern eben wirklich da verschiedene Wege, auch verschiedenste Unternehmen beliefern und da eben auch, ich sag mal, mehr Ressourcen und vielleicht sogar noch mehr Globalisierung dadurch stattfindet, weil man eben einfach mehrere Länder, mehrere Unternehmen, mehrere Zulieferer anzapfen muss, je nachdem natürlich, was man für ein Geschäftsmodell verfolgt. Die Zölle selbst sind natürlich immer ein kurzfristiges Ding, was natürlich wiederum die Märkte belasten wird. Da kommen wir nicht dran vorbei, das wird die nächsten 4 Jahre eine Rolle spielen und da sehe ich jetzt aber auch keinen wahnsinnigen, also kein wahnsinniges Risiko im Sinne von langfristig kann hier ein richtig großer Knick oder keine Ahnung und was zusammenfallen. Ich meine, es kann immer passieren, aber ich glaube nicht aufgrund der Zölle und der Deglobalisierung sehe ich tatsächlich auch nicht. Das würde ich jetzt eher als diversifizierte Globalisierung bezeichnen.
Ja, also Deglobalisierung sehe ich auch nicht. Eher vielleicht so ein bisschen Protektionismus, dass man erstmal versucht, so ein bisschen, ja, das zu schützen. Aber auch die Amerikaner können nicht ohne Produkte und Dienstleistungen aus dem Ausland. Ja, das sollte jedem bewusst sein. Zölle halte ich für das Schlimmste, was es gibt, ja. Muss ich wirklich, also das macht
Also im
viel mehr
wirtschaftlichen Raum,
kaputt.
ne? Wirtschaftspolitischen
Ja.
Raum. Die Pest ist schlimmer.
Ja, also
Ja.
für also im, wir reden ja also hier im Wirtschaftlichen finde ich
Ja.
Zölle ist richtig schlimm. Der nächste Punkt: USA Friedensverhandlungen, Ukraine Krieg, Europa sitzt nicht am Tisch, Europa unbedeutend. Also ich möchte mich da eigentlich wenig zu äußern, weil ja, was soll ich dazu sagen? Wir schaffen es nicht in Europa an einem Strang zu ziehen und einer Meinung zu sein. Der Ukraine das zu geben, was sie braucht, um sich zu verteidigen. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, selbst schuld, da bin ich, glaube ich, auch zu wenig Experte auf dem Gebiet. Deswegen, ja, ich, ja, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
Also meine Einschätzung, es geht ja hier vor allem um das Aktienthema und ich glaube, dass die Friedensverhandlungen, also das ist natürlich für, also rein aktientechnisch ist das erstmal zweitrangig, ne? Also wie da ein Frieden zustande kommt und über wem und am Ende des Tages, ne, dass das natürlich jetzt, ich sag mal, auf anderer Ebene ganz andere Auswirkungen hat, ist auch klar. Aber ich sag mal, ein zeitnaher Frieden könnte natürlich dazu führen, dass gewisse Unternehmen in Europa natürlich wiederum den Wiederaufbau mit betreuen werden können und dadurch natürlich besondere Konjunktur-Sonderzyklen erleben könnten. Ja, also Gesetz des Falles, dass da natürlich ein Wiederaufbau dann auch stattfindet, den noch die Ukraine gehört. Das ist ja dann wieder die zweite Frage. Was ist da wie überhaupt noch in alter Konstellation und vielleicht auch noch geschäftstüchtig? Ja, und was das natürlich ganz klar deutet, ist natürlich die Rüstungsindustrie, und das hat ja der Markt schon vorweggenommen mit Rheinmetall, Renk und Co., dass hier natürlich auch weiter investiert werden muss, vor allen Dingen in die eigene Sicherheit. Und das ist, glaube ich, auch das, wo, ja, wo einfach Rheinmetall und Co. weiter profitieren werden, auch wenn es Frieden dann gibt und es auf den ersten Blick so aussieht, als würden jetzt die Rüstungskonzerne nicht mehr profitieren. Aber es ist langfristig, glaube ich, gar nicht mehr möglich, nicht zu investieren. Und dahingehend, glaube ich, sind die Geschäftsbücher, die Rheinmetall und Co. da mitbringen, natürlich auch US-Aktien in dem Sektor, prall gefüllt. Und Sicherheit ist wohl das A und O in diesen Zeiten. Außerdem hat er gefragt, naja, China Growth Aktien, da gibt es einen Boom. Der ja, KP-Chef Xi begnadigt Alibaba CEO in dieser Woche. China will sich wieder mehr auf die freie Wirtschaft konzentrieren. Ja, Philipp, da mache ich es einfach und kurz. Nach dem, was, also man sieht ja, es ist ein Hü und Hott. der Xi merkt, Mensch, hier China, Wirtschaft läuft halt einfach weiterhin nicht. Nun hat er wieder erkannt, dass Kapitalismus halt einfach wirklich die Lösung ist. Ja, das ist einfach so. Jetzt fängt er an, die CEOs und die Wirtschaft wieder einzubinden, denen wieder ein bisschen mehr Freiräume zu lassen, damit eben die Wirtschaft wieder ankurbelt wird. Und das passiert natürlich dann auch. Und solange er diesen Faden so ein bisschen lockerer lässt, wird auch da China wieder wachsen. Ja, das ist einfach so. Und egal in welcher Region wird China dann wieder Gas geben. Das wird uns Europäern übrigens auch sehr gut gefallen, weil wir natürlich auch durchaus abhängig sind von der Geschichte, was natürlich die deutschen Aktien auch wieder in die Höhe treiben könnte. Nichtsdestotrotz wäre es jetzt rein aus den China-Investments, da bleibe ich dabei, absolute Red Flag. Wenn der Xi dann einfach, wenn es dann wieder läuft, 3, 4, 5 Jahre und er sieht, Mensch, hier Alibaba verdient sich dumm und dämlich, Tencent weiß gar nicht mehr wohin mit dem Geld, fängt auch noch an, hier noch mehr Dividenden zu zahlen, dann fängt er vielleicht an, wieder Gewinne irgendwo zu Sozialabgaben zu machen oder was auch immer. Also es sind Kommunisten und solange die da im Haus sind, würde ich mich als Investor sehr fernhalten.
Ja, also man muss ja auch, wenn man uns so über den Podcast verfolgt, ja, über die ganze Zeit, du warst ja auch stark in China auch mit investiert damals, aber das ist ja auch dieses Learning, ja, also wir wollen in Einzelaktien investieren, aber aktiv, ganz wichtig, ja, und stumpfes Buy and Hold kann man betreiben, aber man muss trotzdem auch immer diese ganzen Sachen mit im Blick haben. Ich habe da eigentlich nichts zu sagen, ja, für mich Red Flag. Ich habe ein FTSE All Country World, da ist China ein bisschen mit drin. Und das reicht mir.
Ja, und
Zinsentwicklung, ja.
die Unternehmen, die wir im Depot haben, die sind ja trotzdem in China auch aktiv. Also es ist ja nicht so, dass
Ja.
man das ganze Thema verwehrt. Also wenn am Ende, keine Ahnung, China morgen zumacht, was natürlich nicht passiert, also ne, was jetzt Quatsch ist, aber dann hat Apple ein großes Problem unter anderem. Ne? Also das sollte man vielleicht immer mit im Hinterkopf beführen. Man hat das Geschäft ja trotzdem im Depot abgebildet und man umgeht es ja nicht. Ganz klar.
Zinsentwicklung in der EU. Langfristige Zinsen der Anleihen wenig sensitiv. Misstrauen der Anleger da, hohe Verschuldung und enorm hohe Investitionen im Militär nötig, da wenig Spielraum bei den Schulden. Zinsentwicklung in der EU. Ja, was, die Zinsen sind eigentlich historisch gesehen aktuell immer noch niedrig. Ja, also deswegen, wenn ich hier höre, wie meine Eltern oder in den 90er Jahren, was da für Zinsen angesetzt wurden, auch noch in den 2000ern. Deswegen, wir sind in einer Niedrigzinsphase, ja. Das muss man sich immer noch mal bewusst sein. Und deswegen glaube ich tatsächlich gar nicht, dass das Vertrauen oder das Misstrauen der Anleger so hoch ist. Wir haben Bewertungsabschläge im Vergleich zu anderen Märkten, ja. Aber auch, wenn man das natürlich auf die gesamte EU, es gibt auch Aktien in Deutschland, die sind günstig, in Österreich, in Frankreich, die sind günstig. Das ist ja nur so ein Mittelwert, so ein ETF auf den kompletten Kontinent. Da haben wir im Vergleich zu den USA zum Beispiel einfach einen Bewertungsabschlag, liegt aber meines Erachtens auch daran, weil wir nicht an einem Strang ziehen können, weil wir die Stärken von Europa nicht so ausspielen, wie so eigentlich der eigentliche Gedanke ist. Ich sehe es nicht so, dass es ein Misstrauen der Anleger gibt, weil die Aktien sind jetzt auch nicht spottbillig, ja, die europäischen Aktien. Also, wenn man alle sieht, wir haben eine wunderbare Rückversicherungsindustrie, eine starke Versicherungsindustrie, wir haben auch eine starke Industrien, ja, also auch Industriegase mit Air Liquide und Linde war ja eigentlich auch europäisch. Wir haben auch eine starke Rüstungsindustrie in Europa, ja, also wir haben nicht nur günstige und schlechte Industrien in Europa. Man muss natürlich immer nur die Gewinner picken, ja. Und in den USA hat sich halt die Tech-Branche damals zentralisiert. Damals ist sie da auch groß geworden. Und die ziehen natürlich gerade die Bewertung auch von S&P, Nasdaq etc. nach oben. Was nicht heißt, dass das auch mal in eine andere Richtung irgendwann mal laufen kann, wenn ein neuer Trend vielleicht kommt. Also ich bin ein Optimist für die Zukunft. Das kann ich immer nur wieder sagen. Das hat mir auch die Woche mein Chef zu mir gesagt, Marcel, ja. Weil ich dann auch
Sehr
gesagt
gut.
habe, ich hatte die und die Ideen hätte ich für die und die Kunden, für die und die Länder. Und da sagt er auch immer zu mir so ein bisschen, ich bin der so wie so ein kleiner Samurai, der dann immer gleich los will. Aber ich bin ein grundlegender Optimist. Und ich glaube, dass es uns in 10, 15, 20 Jahren auch besser geht. Deswegen setzen wir auch Kinder in die Welt etc. und machen auch das hier, ja. Weil wir wollen ja alle mehr werden und wir wollen auch, dass es allen besser geht. Ich habe europäische Aktien in meinem Depot. Ich bin kein Anleger, der misstrauisch ist. Ich bin nur
Ja.
vorsichtig, aber auch bei amerikanischen Aktien.
Ja, genau. Also klar, wenn man die Schrotflinte jetzt mal schießen würde, hat man vielleicht die Chance, dass man in den USA mehr gute Unternehmen oder besser laufende Unternehmen auch gerade fürs Portfolio trifft. Einfach höhere Chancen, da was Gutes zu treffen, und es ist natürlich im europäischen Markt einfach schwerer zu picken. Ne? Aber Zinsentwicklung, wenn die EU hat besser oder stärker gesenkt, und das auch zu Recht, natürlich aufgrund natürlich gewissen Schuldenlasten und natürlich auch einer ganz anderen wirtschaftlichen Situation. Aber am Ende wird sich das auch wieder einpegeln. Da bin ich genauso wie du Optimist auf Wirtschaftswachstum, denn auch da wird es wieder laufen. Spätestens wenn China angelaufen ist, wird auch der Rest wieder funktionieren, wenn die US-Zölle vielleicht auch nicht ganz so schlimm kommen, wie sie eben da erwartet sind. Beziehungsweise gerade auch die Zölle, vielleicht nochmal kurz darauf zu kommen. Viele Unternehmen sind das ja auch schon oder wissen das ja auch schon oder haben das ja auch schon proaktiv in der ersten Trump-Regierung gespielt und haben sich damals schon in die Richtung entwickelt, dass sie eben jetzt hier gar nicht mehr so sehr stark betroffen sind von der ganzen Geschichte. Also auch hier bin ich eigentlich mehr Optimist, weil jetzt auch, ich sage mal, niedrigere Zinsen zum Beispiel auch einfach wiederum Investitionen stärken. Und da könnte der Hebel wieder da sein. Und wie es für immer jeder kleinen Krise ist, dass die auch mal wieder rausgeht, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das ganze Thema so ist. Und dann hat er noch dazu geschrieben, dass es für ihn ein unklares Bild ist mit der Bewertung der Aktien, gerade die hohe Verschuldung und die hohen Zinsen in den USA. S&P 500 Bewertung ist eben auf fast Rekordhoch. Und ja, das Wachstum ist zwar da, die Verschuldung und all die Zinsen sind aber hier offensichtlich ein Problem. Und da muss ich auch sagen, sehe ich tatsächlich nicht. Ja, die S&P 500 Bewertung ist sehr hoch. Das liegt unter anderem daran, weil es natürlich auch eine gewisse Beschleunigung in neuen Technologien gibt, die auch, also nicht nur KI, sondern auch Cloud und Co., die eben hier wirken und die auch den Hebel wirken. Und da gibt es natürlich ein paar, die die Bewertung recht stark nach oben ziehen, während der ganze Rest im Mittelwert vielleicht sogar gar nicht so hoch bewertet ist, sondern eher so im Normalen. Und deswegen, klar, auf dem Papier sieht es jetzt statistisch sehr teuer aus, muss aber nicht heißen, dass der ganze Markt teurer ist. Und die Bewertung, die hohe Bewertung bei KI-Aktien kann zum Beispiel auch viel weiter bleiben, weil einfach das Wachstum, der Trend auch in Zahlen gegossen weiter da ist. Und der ganze Rest, ne, der ist halt einfach ganz normaler, moderaten Entwicklung, wird trotzdem auch Effizienzgewinne erzielen, sobald sie das Thema KI nutzen können oder auch natürlich jede Technologisierung, natürlich auch jede Digitalisierung, die sie irgendwo ermöglichen können in ihren Geschäftsmodellen, wird wiederum Synergien und auch, ich sag mal, Produktivsteigerungen ermöglichen und dann auch wiederum natürlich die Aktien, dass sie anziehen. Also neben den normalen Schwankungen sehe ich diese hohe Bewertung tatsächlich gar nicht so kritisch.
Ja, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt, ja. Und
Du
wenn
sagst es.
etwas teuer bewertet ist, dann heißt das nur, man zahlt mehr, um einen Anteil zu kaufen an einem Unternehmen. Aber wenn dieser Anteil in 10 Jahren mehr wert ist als bei einem günstigen Unternehmen, das ist, wir wollen ja, also wir wollen, wenn man sagt, man ist bei diesem ganzen Thema pessimistisch, ja, was also hohe Verschuldung und alles, dann sage ich dir eins, Marcel, dann ist der ETF hier, der ist Allheilmittel. Dann wirklich mit der Kanone auf Schlösser schießen, nicht versuchen, Spatzen zu treffen, sondern dann wirklich einfach sagen, wenn man sagt, ich will trotzdem investieren, wir sind das aber hier, wir reden ja hier über Risiken, ja, über Unsicherheiten. Und wenn man damit nicht klarkommt, dann ganz einfach in den ETF legen, weil der Markt hat immer recht, breit gestreut, weltweit. Und dann nimmt man alles mit, was geht, hat natürlich auch eher das relativ negative mit dabei. Aber am Ende lasst uns positiv sein, weil sonst würden die Börsen nicht steigen. Punkt. Ja,
Ja,
es
ich würde auch
gibt
sagen, jeder, der an
zu
der Börse ist,
51,
der
ja.
jeder, der an der Börse ist, hat auch irgendwo einen optimistischen Zweig, sonst wird er ja schlicht in die Zukunft investieren wollen. Natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass die ganze Zusammenspiel dieser Themen natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen Angst machen vor einem größeren Rücksetzer. Jeder hat Angst, natürlich Geld zu verlieren, nachdem es auch teilweise gut gelaufen ist die letzten Jahre. Aber ich möchte auch davor warnen, so ein bisschen diese Kurzfristigkeit in den Fokus zu stellen, sondern diese Langfristigkeit hervorzuheben. Also er schrieb noch weiter, Europa-Aktien und DAX-Aktien outperformen US-Aktien. Ja, seit diesem Jahr halt mal die 2 Monate. Ne, also das ist eigentlich, also verstehe ich den Punkt, aber es ist am Ende, hat DAX und Europa-Aktien haben einfach viel aufzuholen gehabt und US-Aktien sind halt gut gelaufen. Und dass da mal die ein oder andere sich ausruhen und vielleicht auch durch gewisse Unsicherheiten aus politischer oder auch anderer Natur einfach ein bisschen bremsen im Moment, nicht die 2, 3 Monate in den Blick nehmen, auch nicht die nächsten 10, 12 Monate, sondern tatsächlich den langen Weg gehen und dafür legen wir doch an. Wir legen doch nicht an, morgen in Rente zu gehen. Klar, manche schon, aber die würden jetzt wahrscheinlich auch eher das alte Depot betrachten und jetzt nicht die neuen Investitionen, die jetzt die nächsten 50 Jahre halten. Also da sind wir da aus einem recht entspannten Winkel, den wir hier betrachten können. Und insofern glaube ich, haben wir die Sache hier umrundet. Trotzdem der Hinweis, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben natürlich jetzt nicht jedes Thema so tief durchforstet, dass man jetzt hier,
Ach, wir haben auch keine Ahnung, wir zwei Billos. Ja, sagen wir es so, wie es
naja,
ist.
ich würde mir jetzt nicht reine Ahnung unterstellen, Volkswirtschaftslehre studiert, also ich kann es
Ach
schon ein
so,
bisschen
oh,
einschätzen.
Entschuldigung,
So ist es
okay.
ja nicht. Danke für die Diskreditierung.
Nein,
Aber
du bist der
also,
Beste. Du bist mein
das wollte ich damit
Volkswirteherze.
nicht sagen. Da wäre ich gleich ganz rot. Das stimmt natürlich auch nicht. Also, das wären natürlich Ökonomen vielleicht ganz anders einschätzen können, die jetzt, ich sag mal, auch jeden Tag damit jeden Tag sich ewig beschäftigen können. Aber ich meine, man kann sich auch kaputt denken. Ja? Das ist ja der Punkt.
Aber das
Kann
kann
alles
man
schlecht
alles.
sein, aber man kann auch einfach optimistisch sagen: Okay, komm, wenn's richtig schlecht aussieht und es dann doch so stabil ist, steckt da vielleicht gar nicht so viel Schlechtes dahinter. Also,
Und an der
ja,
Börse wird immer
optimistisch.
die Zukunft gehandelt. Es wird
Ganz
nicht das
genau.
Aktuelle gehandelt. Es wird das
Genau.
gehandelt, was sein könnte. So,
Und all
machen wir
das ist schon
weiter.
bekannt, ne? All das ist ja auch
Genau.
bekannt. Haben wir es.
Machen wir weiter.
Ab nach China.
Ab nach China, ja. Wie ist unsere Meinung zu Xiaomi? Und ich hoffe, die Person, die das uns in der WhatsApp-Gruppe gefragt hat, ist ganz entspannt so im August letzten Jahres eingestiegen. Und dann würde ich sagen, Mensch, gute Rallye mitgemacht. Jetzt ist Zeit, sich was Schönes davon zu kaufen. Und ich bin skeptisch bei chinesischen Unternehmen, ja. Und auch bei Xiaomi. Sie können gefühlt alles machen, was sie wollen. Und wie viel der Staat da unterstützt und alles, hat man keine Ahnung, ob diese Zahlen alle stimmen. Und nein, also nein, nein, nein. Für mich alles Red Flags. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also das China-Thema haben wir ja schon angesprochen. Klar, die Aktie ist jetzt richtig schön gelaufen. Liegt natürlich auch daran, dass das Fahrzeug offensichtlich ganz gut ankommt, was da eben auch natürlich staatlich wahnsinnig subventioniert am Ende des Tages war. Wir wissen halt die Kennzahlen am Ende, wenn du das mit reinrechnest, ob da alles genauso passt oder nicht. Ich glaube, das ist immer so ein Trendthema. Läuft gerade gut, nachrichtenseitig kommt es gut an. Das Auto scheint sich gut zu verkaufen, was natürlich wunderbar ist für das Unternehmen und auch für die Aktie, für alle, die angelegt haben, natürlich auch. Der Kurs gibt und der Markt gibt dann ja recht. Möchte auch vor den Risiken hier ganz klar hinweisen, wie ich schon eben bei China-Aktien gesagt habe, dass es auch morgen schnell mal vorbei sein kann, indem da die KP eingreift und da eher etwas für das Innere der chinesischen Bevölkerung tun möchte und da vielleicht Gewinne abgreift, die eher eigentlich den Eigentümern des Unternehmens gehören sollten. Wie dem auch sei, für mich Red Flags ohne Ende. Einstieg würde ich davor warnen, jederzeit davor warnen, wer das hat. Vielleicht einen Stop-Loss setzen, wenn man sagt, ich bin dabei und will jetzt hier die Rallye mitnehmen. Und das kann man ja alles machen, das ist ja keine Frage. Und ich beglückwünsche auch jeden, der die Rallye mitgemacht hat. Aber ich würde davor warnen, einzusteigen, ganz klar.
Da bin ich dabei. Mein Sohn, der sagt ja nicht Milch, sondern der sagt Mi. Vielleicht meint er auch Xiaomi.
Das kann sein, ja.
Ja? Ich muss ihn mal fragen. Vielleicht
Ja,
habe ich
frage ihn
einen
mal.
kleinen Xiaomi-Aktionär. Mi.
Ja, möglich.
Jetzt haben wir mal wieder was Schönes für alle mit dabei. Mein Gott. Hier, und das ist nämlich der 10x der Woche. Ein Unternehmen, wovon wir überzeugt sind, oder ich persönlich, dass, wenn man hier einsteigt, man langfristig einen wunderbaren Compounder hat. Nämlich Blue Owl, die blaue Eule, und das ist keine Eule, die zu viel getrunken hat. Nein, Blue Owl ist eine Fusion, eine Dreierfusion aus Dale Capital, dem größten Käufer von Geschäftsanteilen von Private Equity Firmen. Zweitens Owl Rock Capital, einer riesigen privaten Kredit- und Direktkreditplattform für große Investoren. Und Altima Acquisition Corp, einem SPAC, das an der Börse war, und das hat man als Vehikel genutzt, ja, um gleichzeitig auch Geld zu haben, um das dann auch gleichzeitig weiter zu investieren. Also Blue Owl Capital ist eine 35 Milliarden Dollar Private Equity Firma, und sie haben eine Private Equity Strategie, die anders ist als bei normalen. Also normales Private Equity legt ihr einen Fonds auf, sammelt Geld ein, und nach 7 bis 15 Jahren wird das Geld dann wieder an die Anteilseigner zurückgegeben. Und Blue Owl Capital legt keine Fonds auf. Sie kaufen ganze Anteile an Private Equity Firmen, ja. Und diese Anteile, die sie kaufen, Marcel, da geben sie aber auch zum Beispiel Bonuszahlungen. Also wie beim Fußball, ja. Wenn die und die Meilensteine erreicht sind, kriegen diejenigen dann nochmal was, und sie spezialisieren sich auf sehr, sehr spezialisierte Private Equity Firmen. Also sie haben letztens auch ein Unternehmen, ein Private Equity Unternehmen übernommen, das ganz stark fokussiert ist auf das Thema Rechenzentren und KI zum Beispiel. Oder sie investieren direkt in andere Alternativen wie Immobilien. Und das Schöne ist, das Stand Dezember 2024, 79% des verwalteten Vermögens von Blue Owl Capital dauerhaft investiertes Kapital ist. Zum Beispiel an Anteilen, an alternativen Assets. Und sie hatten einen Investorentag und haben mal das, was sie so angelegt haben. Und wenn sie das so kombiniert hätten, seit 2000, ja, hätten sie einen Return on Investment gehabt von, und jetzt kommt es, 14%. Und das ist natürlich brutal stark. Ja, also 14% Zinseszins, das gibt richtig viel und sie wollen wirklich auf diesen Zinseszins gehen. Ich persönlich finde die Aktie überhaupt nicht teuer. Ja, also sie wollen 30% dieses Jahr beim Umsatz, 20% beim Gewinn wachsen, nächstes Jahr 2020, dann 15, 30. Sie wollen die Dividende liegt über 3%. Sie wollen die Dividende dieses Jahr gerade mal nochmal um 20% erhöhen. Und deswegen glaube ich, langfristig hat man hier richtig viel Spaß, ja. 35 Milliarden Dollar, 10x wären 350 Milliarden Dollar. Es ist ein langer Weg bis nach Rom, aber ich kann mir vorstellen, in 40 Jahren, wenn ich in Rente gehe, ist diese Aktie soweit. Was meinst du?
Ja, könnte auch natürlich durch Dividendenerhöhungen sehr spannend sein über die Zeit, denn die Dividende ist schon auch nicht ganz schlecht. Also für alle, die gerne mal so 3% Dividendenrendite bevorzugen im Depot, dann ist das sicherlich auch noch eine Option. Und bin ich ganz bei dir, ist eine sehr schöne Aktie. Ich habe es ja eingangs ja auch schon gesagt, dass ich diese Aktie auch selber auf die Watchlist legen werde. Das Wachstum ist wunderbar. Und ja, warum eigentlich nicht? Und ein Tenbacker, warum auch nicht das? Also in vielen Jahren oder in einigen Jahren ist es sicherlich denkbar, dass die Aktie hier weiter performt. Gerade auch wenn man so ein bisschen skaliert. In der Art und Weise kann es natürlich auch sein, dass man sich neu bewertet und das viel eher geht, als wir das vielleicht manchmal so glauben. Tolles Wachstum, tolle Aktie, toller Tenbacker. Und weil wir ja bei den Tenbackern waren, UL Solutions hast du mal mitgebracht und wir wurden jetzt aus der Community gefragt, ob wir da vielleicht nochmal tiefer eingehen können. Was machen die denn überhaupt? Also wir haben jetzt öfter mal drüber gesprochen, im Depotrückblick ging es kurz so, ja, ich habe jetzt hier UL Solutions aufgestockt, so am Rande erwähnt und da sind wir fast schon zu sehr in unserer Bubble, Philipp. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ausholen. Du hattest sie damals mitgebracht, weil sie tatsächlich ein Geschäftsmodell haben, was nicht so leicht zu disruptieren ist. Also ein Burggraben, der recht hoch ist. Und gleichzeitig auch mit ordentlichem Wachstum und einer gewissen Konstante bestückt ist, oder?
Das auf jeden Fall. Also, was macht UL Solution? Also, wer es ganz genau wissen möchte, Folge 244, da waren sie dabei als Tenbagger. Und sie wählten Zertifizierung und Testen. Also Tests an von Unternehmensprozessen, von Umgebungen, von Personal, von Einrichtungen, von Verfahren, von Produkten. Und sie haben weltweite Standards, ja. Und das ist das Schöne, man weiß zum Beispiel, ist ein Produkt von UL Solutions zertifiziert, dann hat das Hand und Fuß etc. pp. Und ich glaube, dieses Vertrauen, ja, das baust du über Jahrzehnte auf. Also wenn wir beide jetzt sagen würden, wir machen jetzt hier mal so eine Bude auf, die Sachen zertifiziert und dann heißt es, boah, wir sind zertifiziert bei den Aktienbuddies, ja, das ist, davon kann sich hier ein Unternehmen nichts kaufen, ja. Und wir haben natürlich auch nicht das Know-how. Und das ist, glaube ich, so dieser Burggraben, ist einfach diese riesen Kundenbasis, die sie haben. Ich glaube, meine gelesen zu haben, 80% aller Waren weltweit werden durch sie zertifiziert, etc. Und das Unternehmen gibt es ja schon seit über 100 Jahren, ja. Also sie sind profitabel, sie sind jetzt erst an der Börse. Es ist für mich ein Dividendenwachstumswert par excellence. Ich freue mich total und alle, die mit uns in Folge 244 eingestiegen sind, die haben jetzt schon 26,59% Rendite erzielt. Und sie wachsen ganz entspannt, aber 8% für ein so breit aufgestelltes Unternehmen, das es schon seit Jahrzehnten gibt, ist etwas, was sehr beachtlich ist. Und sie haben tolle Renditen, sie haben eine schöne Interest Coverage, sie haben eine schöne Cash Conversion. Also für mich hier zu Recht ein Ten-Bagger. Was meinst du?
Ja, absolut. Ich bin ja auch investiert, Philipp. Das habe ich auch damals gleich mitgemacht, als die Aktie dann doch mal korrigiert ist. Und sie sind in so vielen Branchen da auch tätig, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie bloß eine Nische irgendwo mit zertifizieren, sondern eben auch wirklich sehr breit aufgestellt sind. Ich glaube, ein Blick auf die Website, wenn man sich interessiert für diese Aktie, würde sich definitiv lohnen. Das Wachstum ist wirklich beachtlich auch. Und ich glaube, Da wird man langfristig nicht viel falsch machen, Philipp. Da bin ich von
Dividende haben sie
felsenfest überzeugt.
jetzt ja auch
Angehoben, ne?
erhöht, also auch nochmal um 4%. Marcel, weißt du noch, als wir beide bei Fresenius auf der Hauptversammlung waren?
Oh
Und
ja.
das ist mein Top der Woche, sind wir als Aktionäre.
Ach
Weil
so.
wir als Aktionäre haben ja Stimmrechte, wie jetzt wir auch Wähler am Sonntag. Und Investoren rebellieren gegen virtuelle Hauptversammlungen in Deutschland. Und ich finde das persönlich auch sehr wichtig und richtig, dass diese Hauptversammlungen in Präsenz abgehalten werden. Und der Widerstand von Investoren gegen virtuelle Hauptversammlungen wächst. Und Ingo Speich, Corporate Governance Experte von der Sparkasse Deka, sagt, wir fordern grundsätzlich die Rückkehr des Präsenz- bzw. hybriden Hauptversammlungsprozesses fordern dazu auf. Bei Siemens und TUI zeigt der Druck Wirkung. Beide Unternehmen, wurde nämlich abgestimmt, müssen ihre Hauptversammlungen im Jahr 2026 wieder physisch abhalten. Sie wollten vergangene Woche bei den Hauptversammlungen nämlich sich wieder eine Genehmigung einholen, das weiterhin virtuell zu machen, anstatt in der Präsenz, und haben die notwendige Mehrheit dafür nicht erhalten. Und das finde ich richtig und wichtig. Ja, ich finde, jeder sollte die Chance haben, auch dort das bildlich auch zu verdeutlichen, was man von dem Unternehmen hält. Natürlich alles im Rahmen des Gesetzlichen. Aber virtuell einfach nur Sachen abzuspeisen, finde ich sehr bedenklich. Und ich finde es gut. Mein Top der Woche ist, dass die deutschen Aktionäre doch da so auf die Barrikaden gehen.
Ja, ich bin auch immer für Digitalisierung, aber gerade bei solchen Sachen, wo auch die Eigentümer natürlich gefragt sind und jeder Aktionär ist Eigentümer und hat eine Stimme, die er auch da
Oder
präsentieren
mehrere.
kann. Oder eben, ja genau, oder mehrere, oder eine bestimmte gewichtete Stimme. Und wenn man dann Sorgen hat oder irgendwelche Bedenken oder irgendwelche Äußerungen tätigen möchte, sollte das Management auch das richtig fühlen. Also sprich nicht ja, mal eine Frage, die man irgendwo auf einen Zettel, völlig ohne Gesicht, sondern auch eine gewisse Emotion, die natürlich dahinter ist. Wenn man sich jetzt an die Fresenius Hauptversammlung erinnert, war das damals jetzt wenig, naja, emotional oder wenig spaßig oder hat jetzt auch wenig, ja, war es irgendwie kein Unterhaltungsfaktor, keine Frage. Aber trotzdem ist natürlich hier immer auch irgendwo eine gewisse Dynamik drin, die natürlich auch von den Eigentümern durchaus kommuniziert werden kann, in verschiedensten Arten und Weisen, in verschiedenen Facetten. Und ich glaube, das sollte auch weiter fortgeführt werden, damit man einfach auch ein Gefühl dafür hat als Management, was meine Anleger gerade wollen und was nicht, weil es ist ja am Ende des Tages auch ein Teil des Unternehmens. Das darf man ja nicht vergessen. Und ich erinnere, glaube ich, an deine Bayer-Hauptversammlung, die du mal besucht hast. Da war ja schon ein bisschen mehr
Zweimal, ja.
Pfeffer drin. Zweimal sogar. Also
Da
da
war
ist ja auch ein bisschen
richtig
mehr Pfeffer
Party.
drin. Ja,
Da
genau.
geht's
Und das
richtig ab.
sollte dann natürlich auch wichtig sein, dass das nicht vergessen wird. Ne? Mein Top der Woche, Philipp, wir sind beide investiert, ist die Aktie von Air Liquide. Sie haben
Oh,
heute
yes.
Quartalszahlen gebracht und die waren besonders gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Vor allen Dingen die medizinischen Gase waren hier richtig gut und für die Elektroindustrie hat man hier wirklich gut performen können. Es gab eben auch da ein Sparprogramm, was sehr gut wirkt. Das ist für das Unternehmen ebenfalls sehr erfolgreich gelaufen. Man hat zwar durch negative Währungseffekte umsatzseitig auf dem Papier 2% weniger gehabt, aber wenn man es jetzt währungsbereinigt, dann hat man sogar 2,6% Wachstum gehabt, was natürlich für so einen sehr defensiven Wert sehr, sehr gut ist. Und man hat auch in Aussicht gestellt, dass man noch mehr Marge rausholen kann. Man hat die Dividende um 40 Cent angehoben oder beziehungsweise um 14%. Also auch das sehr, sehr gut. Und man darf hier nicht vergessen, gibt es hier noch diese Benefits, dass man alle 2 Jahre noch für jede 10 Aktien, die man hält, auch noch eine geschenkt bekommt. Insofern hat die Aktie dann hier natürlich positiv reagiert, ist auf ein neues Allzeithoch gesprungen und dort auch geblieben. Und ich glaube, dieser Dauerläufer wird auch weiterhin sehr viel Freude machen in unseren Depots, Philipp.
Ja, auf jeden Fall. Also, was soll man denn dazu noch? Haben Sie was zur Dividende gesagt? Dass die
Naja,
gesteigert
14,
wurde?
ja, habe ich ja gerade gesagt,
Wahnsinn.
14%.
Ja,
Ja.
aber das, ne, also nochmal, ich wollte es nochmal hören, ja. Also, das musst
Ja,
du dir mal
14%.
durchziehen.
Ja, schon
Wahnsinn.
ziemlich
Ja,
gut.
in so einer Zeit finde ich richtig stark. Also,
Ja.
Hut ab, auch die Gratisaktie. Du hast ja deine sogar auch über das Aktionärsprogramm eingeliefert, ne?
Absolut, genau. Das habe ich so gemacht, einfach um da auch A, mehr Dividende zu bekommen. Man kriegt ja nochmal mehr Dividende und dann eben auch. Ja, man kommt auch nicht so schnell ran. Man kann halt nicht aktionistisch dann mal schnell verkaufen, weil man da gerade irgendwie wieder was hat, sondern kann
Es
dann
zeigt
einfach behalten.
Also diese Aktie ist eine absolute Stärke und ich bin jederzeit der Meinung, wer einsteigen will, buy and hold till I'm old, wirklich. Also es interessiert auch, also das ist so eine Aktie, da mache ich mir null Sorgen. Ich gucke mal gerade in mein Depot rein, Air Liquide, wo stehen sie denn? Ohne Dividende, seit dem 25.02.2019 bin ich investiert und habe. Ja, bin schon bei 90% Kursgewinne. Dazu kommt natürlich noch die Dividende. Die dürfte auch schon üppig sein. Also hier, mal schauen, ob ich es hier so schnell aufkriege. Ja, meine persönliche ist jetzt auch schon bei 2,12. Also geht jetzt dann auch wieder höher mit auf über, also nochmal 10% hoch. Wir gehen in Richtung 2,5%. Habe schon 8,4% meines Investments nur an Dividenden zurückgehalten. Wo es niemals Dividenden geben wird. Und das ist nämlich bei Nikola. Und ciao, 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 ciao. Ja, was anderes kann ich dazu gar nicht sagen. Das Startup hat jetzt endlich auch die Insolvenz beantragt. Und als drittgrößter Gläubiger wird im Insolvenzantrag ein Unternehmen aus Deutschland genannt, nämlich Bosch. 13,3 Millionen Dollar fehlen der Firma Bosch noch. Und seit dem Börsengang hat das Unternehmen 99% ihres Werts verloren. Brach jetzt nochmal um 28% ein auf 48 Dollar Cent. Und ich glaube auch nicht, dass diese Aktie irgendwo gerettet wird. Da gibt es auch kein Know-how. Wir erinnern uns, der Gründer Trevor Milton ist auch verurteilt zu 4 Jahren Haft wegen Betrug. Und Hindenburg Research hat damals aufgedeckt, dass dieser Nikola Truck einfach nur einen Berg runtergerollt ist. Ja, und gar nicht fahren konnte. Und ja, also wie diese Aktie nochmal so hochgehypt wurde Mitte 2024, kann ich nicht verstehen.
Ja, das ist wirklich ein Rätsel, aber
Ach nee, das war
zu Recht.
die Zusammenlegung. Das war die Zusammenlegung der Aktien.
Ah
Damit
ja,
die nicht von der
stimmt.
Nasdaq delistet werden. Ja, also wir haben es
Ja.
verstanden.
Okay, aber der Weg ist dann, ich meine, man kann es ja quasi unten ran, ne,
Ja.
setzen am Ende des Tages. Also insolvent ist insolvent. Also Finger weg. Lilium übrigens heute auch zum zweiten Mal Insolvenz angemeldet.
Sehr
Ist
gut.
auch durch die Nummer, ja, schade. Ja, was soll man machen? Mein Flop der Woche ist United Health Group. Und da kam heute eine
Oh.
Nachricht rein, dass erneut das US-Justizministerium aktiv wird und Untersuchungen bezüglich der Geschäftspraktiken eingeleitet haben. Das Wall Street Journal berichtet, dass eben auch eine zivilrechtliche Betrugsuntersuchung bezüglich der Art und Weise, wie United Health den Krankenakten seiner Mitglieder fragwürdige Diagnosen hinzufügt, um dann auch zusätzliche Zahlungen aus den Medicare Advantage Plänen zu erhalten. Jetzt muss man dazu sagen, es ist eine Untersuchung. Da muss jetzt nicht heißen, dass da was dahinter ist. Ne? Man hat ja öfter mal Untersuchungen und am Ende Rechtsstreitigkeiten gibt es in dem, ich sag mal, in dem Niveau dieser Unternehmen auch sehr häufig. Das darf man vielleicht auch nicht ne, vergessen. Da sind natürlich auch Größen mittlerweile im Spiel, wo natürlich auch irgendwo immer irgendwas zu klagen gibt. Und Kommentare wurden jetzt von beiden Seiten abgelehnt, aktuell noch von United Health Group, aber eben auch vom US-Justizministerium. Da gab es also keine wirklichen Bestätigungen. Und ja, in den letzten Monaten muss man sagen, wurde United Health Group öfter mal zivilrechtlich untersucht. Zum Beispiel Februar letzten Jahres war es die kartellrechtliche Untersuchung, die es gab. Da ist jetzt so viel nicht rausgekommen. November 24 gab es ja dann die Übernahme des Home Health Unternehmens Amedisys, welche dann hier blockiert werden sollte aufgrund dieser Untersuchung. Und also die Aktie scharf korrigiert, 12% ging es nach unten. Dazu muss man aber sagen, dass sie sich ja wieder erholt hat, schon wieder mittlerweile auf minus 6% oder 6,8%. Also klar, könnten noch ein Problem werden, keine Frage. Ja, am Ende des Tages wird es aber auch wieder daraus hinauslaufen. Es gibt irgendwann eine Strafzahlung. Sie werden diese Praktiken einstellen. Und ja, langfristig wird der Weg weiter nach oben laufen. Natürlich keine schöne Nachricht, das ist ja keine Frage. Aber wie
Ja.
gesagt, ab einer gewissen Größe hat man halt auch immer wieder politische Angriffsfläche. Und gerade das US-Justizministerium ist ja gerade sehr umtriebig in alle Richtungen, weil da natürlich auch jemand sitzt, der, also mit dem, ja, US-Gesundheitsminister ist das natürlich auch schon wieder so ein Thema für sich, ne? Und ich
Ja.
bin gespannt, wie es hier weitergeht, aber ich bleibe investiert, würde mich davon jetzt nicht verrückt machen lassen, weil solche Nachrichten sollten einen auf dem langfristigen Buy-and-Hold-Weg tatsächlich nicht irgendwo jedes Mal zum Verkauf zwingen. Aber wenn es danach geht, hast du fast immer irgendwo einen Grund, eine Aktie wieder zu verkaufen.
Ja, also ich bin ja nicht investiert. Für mich ist diese Nachricht jetzt auch kein Grund, jetzt zu investieren. Deswegen ist die Aktie für mich auch im Moment, wenn man nicht investiert ist, einfach kein Kaufgrund. Ja, und ich bin nicht investiert, ist aktuell auch nichts für unseren Fonds aufgrund der Fakten, aber das kann sich natürlich auch nochmal ändern. Marcel, kommen wir zum Thema der Woche. Als erstes möchte ich aber von dir nochmal wissen, welche Veränderungen gab es denn diese Woche in deinem Depot?
Ja, nee, ich habe den Trade Desk Absturz genutzt, muss ich sagen. Da habe ich zugegriffen, bin gleich auch jetzt im Nachhinein ein bisschen zu früh,
Ja.
aber das ist nicht schlimm. Im Zweifel kann man die zweite Chance auch noch nachlegen. Bei Astera Labs bin ich kurzfristig mal mit rein als Trade, denn ich glaube, die Aktie ist gar nicht so teuer, wie sie auf den ersten Blick ausschaut. Wenn man das Wachstum mal mit betrachtet, die Quartalszahlen waren hervorragend. Dann habe ich mich von erstmal Oscar Health getrennt. Sie hatte die Unterstützung gerissen. Das war für mich eine Red Flag. Da habe ich mir persönlich das Ziel gesetzt, wenn die dort runtergeht, dann nehme ich diese 100% Kursgewinne einfach mit. Wenn gleich danach die Aktie wieder hochgegangen ist und tatsächlich auch gehalten hat, diese Unterstützung, aber ist nicht schlimm. Im Zweifel geht man halt nochmal rein. Aber man muss sich ja auch seinen Regeln treu bleiben, vor allem wenn es nicht ums Buy and Hold geht. Und Thermo Fisher
Genau.
hatte ich ja Gewinne mitgenommen am Ende des Tages, auch 50%, weil der Trend. Die Korrektur über die Seitwärtsphase, die wurde noch nicht gebrochen und es ging dann auch von dort aus wieder schön runter mittlerweile um 10%, einfach weil diese Aktie natürlich, ich sag mal, das Wachstum und die Bewertung lassen jetzt wenig erhoffen für das kommende und auch für das aktuelle laufende Jahr. Insofern sehe ich hier keine Eile, einfach die Aktie noch zu behalten, also zu erstmal von draußen zuzuschauen an der Seitenlinie und dann im Zweifel mal zuzugreifen, wenn der Ausbruch kommt, wenn eine gewisse Dynamik dazukommt. Aber fürs Buy and Hold tut es mir gerade ein bisschen zu sehr weh, es einfach brach liegen zu lassen. Sind die Opportunitäten einfach größer? Bei dir hat sich nichts
Dann,
geändert, ne?
nein, ich hatte gar keine Zeit. Das
Oh.
ist, aber bin auch nicht böse drum. Ich habe im Moment kein Kapital. Ich glaube, nächste oder übernächste Woche gibt es wieder Geld. Da schauen wir doch mal. Aber da ist natürlich Blue Owl Capital ist so gerade mein Top-Pick. Top-Picks, ja, die gab es auch bei unseren, ja, Top-Investoren. So sagen wir es genauso, wie es ist. Und, ich würde sagen, Marcel, du machst die Augen zu und lässt dich von mir schön durchleiten. Wir fangen an mit Daniel Loeb mit Third Point. Und hier hat sich einiges getan. Und ich würde sagen, wir schauen uns die großen Aktivitäten einfach auch an, die er im Q4 getan hat. Also das muss man immer sagen, es ist immer viel, man blickt immer eigentlich zurück. Ja, es ist nie, dass man nach vorne guckt, man schaut immer zurück, was wurde passiert. Und Third Point hat verkauft komplett Apple, Roper, Bed Bath & Body Works, Amphenol, CVS Health, Ansys, United States Cellular, Hawaiian Electric Industries und Jos Mustang Acquisition. Dann hat er neu gekauft. Was vielleicht auch mal interessant ist, ist zu gucken, wo wurde wirklich stark aufgestockt. Da haben wir die Telephone and Data Systems, Flutter, EQT. Dann vielleicht noch LPL Financial und CRH PLC, Tesla, Meta, Brookfield Corp. Neu gekauft hat er Thermo Fisher, Capital One, Fortive, Workday, Seadrill und Primo Brands. Das zu Daniel Loeb. Ich würde mal sagen, wir schauen uns noch mal ganz kurz sein Portfolio an. PGE und Amazon sowie Danaher und Meta sind seine Top 4 oder mit Taiwan Semiconductor seine Top 5 Holdings. Und ja, was hältst du von diesen Sachen? Du würdest wahrscheinlich niemals Apple verkaufen.
Ja, nein, also auch ich glaube jetzt auch, das war ein kluger Schachzug, ins iPhone, was sie jetzt diese Woche rausgebracht haben und vorgestellt haben. Das glaube ich ist auch nicht ganz schlecht, da mal den unteren Rand der Konsumenten noch ein bisschen abzuschöpfen und das trotzdem noch mit einer ordentlichen Performance. Und deswegen nein, würde ich nicht machen. Andererseits doch spannend, dass sie ja auch Denner hier reduziert hat, tatsächlich. Klar, vielleicht auch ein bisschen zur Ausgewichtung, ne? Das kann man vielleicht auch mit dazu sagen, für gerade für das Wachstum. Und ja, aber trotzdem
Microsoft auch
spannend an sich.
31%, ja.
Ja, Workday hat er aufgestockt, also hat er gekauft. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend, weil die natürlich schön an ihrem Trend weiter dran wächst und auch da entlang wächst. Insofern spannende Entwicklung bei Third Point.
Machen wir weiter mit Michael Burry, der Big Short Investor. Der ist ja immer sehr aktivistisch unterwegs und hat ja viel auf China gesetzt und siehe da, Alibaba. 25% reduziert, JD.com 40% und Molina Health um 16%. Dafür hat er aber aufgestockt bei American Coastal Insurance und er hat Canada Goose gekauft, Oscar Health. Dann hat er gekauft VF Corp, Bruker, HCA Health, Pinduoduo und Estée Lauder. Was sagst du dazu?
Ja, ist natürlich ein konzentrierteres Portfolio bei ihm. Und sehr
Ja.
spannend, dass er jetzt, ich sag mal, diesen Patienten Estée Lauder gekauft hat. Die Aktie ja wirklich super im Tief und am Ende des Tages ja auch aktuell mit einem Plan seitens des Managements da auch wieder ja, das Ruder rumzureißen und da wieder zu Wachstum zurückzukehren. Es wird spannend, ob das auch eintritt und dass er meine Oscar Health Aktien gekauft hat. Das ist natürlich eine ganz besondere Geschichte. Aber schön, dass
Aber
ich von den chinesischen Aktien, ich meine, das ist gut gelaufen, kann er halt auch mal mitnehmen, ne? Macht doch
das
auf
sieht
jeden
man
Fall
ja auch
Sinn.
bei ihm, ja. Hier so eine
Ja.
Alibaba 67%, eine JD.com 22%. Also
Ja.
er ist schon sehr opportunistisch auch unterwegs.
Ja, warum nicht? Ne? Also konzentriert, aber dafür renditeorientiert, kann man nicht meckern.
Kommen wir zu Nelson Peltz mit seinem Trident Fund. Der ist ja auch immer sehr aktivistisch unterwegs. Er hat 50% bei der Allstate verkauft. Und die Ferguson Enterprise um 2,4%. Er hat Solventum aufgestockt, die Abspaltung von 3M. Dann hat er U-Haul Holding um 45% erhöht und seine größte Position ist Janus Henderson Group und die GE Aerospace sowie jetzt Solventum und Wendy's und Invesco. Der ETF-Anbieter, das ist natürlich auch sehr spannend. Die stärkste Position von der Rendite her in seinem Depot ist GE Aerospace.
Ja, ist ja auch gut gelaufen, ne? Kann man nicht meckern. Aber witzig, dass er halt auch GE Aerospace und GE Healthcare drin hat. Also da
Zu
scheint
einem ganz
einer,
kleinen Teil.
ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich trotzdem ein großer Anteil, wenn man seinen absoluten Zahlen ist, ist es auch nicht
4.000.
wenig.
Genauso sieht's aus. Machen wir weiter mit Bill und Melinda Gates mit ihrer Stiftung. Hier hat sich nicht viel getan. Was hat er gemacht? Er hat McDonald's gekauft. Der alte Bill Gates. Und hat reduziert Berkshire Hathaway um 11% und Microsoft um 1,73%. Die größte Position in seinem Depot sind Microsoft, Berkshire, Waste Management und Canadian National Railway sowie Caterpillar. Am besten gelaufen in seinem Depot ist vielleicht, das ist auch immer noch mal ganz spannend, mit 18,61% die Schrödinger Corporation. Was hältst du davon? Hättest du ein bisschen Berkshire verkauft, um bei McDonald's einzusteigen?
Weiß ich nicht. Ich finde den Einstieg bei Mackens sinnvoll, weil auch da, ich sag mal, die Zahlen und auch immer das Management hier gute Signale gegeben hat und die Aktie auch weiter gut läuft. Und ich meine, stabil ist, ne? Ist ein Anker in jedem Depot. Und ja, ob man da hätte jetzt verkaufen müssen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist ein gutes Portfolio. Da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen.
Machen wir weiter mit Bill. Nee, wo ist er denn hin? Ja. Bill Ackman, wo bist du? Mein Bill. Och, hier, da bin ich aus Versehen drauf gekommen. Marcel, du könntest ja jetzt mal ein Lied für uns singen, bis
Ja, ich
wir
mache da
das
eine auf
hier
die
alles.
Warteschleife.
Genau, also Bill Ackman
Ja.
von der Pershing Square ist ja sehr aktiv im Moment, hat Hilton reduziert um 26% und Chipotle Mexican Grill um 14%, hat aufgestockt bei Seaport Entertainment Group um 139%, hat Nike um 15% auch nochmal erhöht und Brookfield Corporation um 6,59%. Und ja, also er hat ja auch immer ein sehr, sehr konzentriertes Portfolio. Und ich finde es spannend, dass er hier auch immer weiter bei Brookfield noch aufstockt, trotz der Rallye, die sie hinter sich haben, aber auch Nike, ja. Hier scheint er doch etwas zu sehen, was der Markt im Moment nicht so sieht.
Ja, sie liegt halt ja unten rum, ne? Das ist ja klar. Sie stabilisiert sich auf dem Punkt und vielleicht sieht er tatsächlich was, was der Markt eben hier noch nicht erkennt. Und mal sehen, wann das eintritt, dass die Aktie vielleicht auch von Nike mal wieder in Fahrt kommt. Schauen wir mal. Lass uns überraschen, aber es sieht ja auch aus größtenteils wie dein Depot. Teile
Ja,
davon.
genau. Schauen wir uns Terry Smith an. Er guckt ja auch viel auf Qualität. Und er hat gerade mal, also was er richtig stark verkauft hat, den Monat war Microsoft mit 10%, ADP mit 10%, 16% bei Visa sogar mitgenommen und 6% bei Philip Morris. Aber man muss natürlich auch sagen, diese Investoren, ja, die halten auch sehr über einen langen Zeitraum. Und wenn die Riesenportfolien auch mal, manchmal müssen sie die auch anpassen, aufgrund von Regularien etc. Er hat zwei neue Positionen aufgebaut, die MadePass Holding und die Doximity. Doximity habe ich auch schon mal von gehört, ist glaube ich so eine Online-Plattform für nicht für Zahnärzte, für Ärzte aus den USA.
Sehr
Und
gute Zahlen geliefert.
ich glaube, bei Terry Smith, weil er ja auch viel auch auf das Fundamentale achtet, kann man definitiv sich auch immer mal die Käufe und Verkäufe mal anschauen.
Ja, absolut, macht total Sinn. Ja, das ein bisschen reduzieren hier und da ist es halt ein Ausgewichten, ne? Aber mal vielleicht hier und dann Gewinn mitnehmen. Spannend auch die Entwicklung bisher bei VeriSign, ist ja auch mit dabei. Und ja, finde ich auch sehr spannend, aber ist natürlich nicht ganz so fokussiert, wie es vielleicht jetzt bei Bill Ackman ist.
Gucken wir uns den Großmeister an. Warren Buffett. Was hat sich bei ihm so getan? Und er hat zu 100% verkauft einen S&P 500 ETF, Ulta Beauty, hat die Citigroup und Nu Holding sowie Charter und Capital One und die Bank of America doch ordentlich reduziert. Auch T-Mobile US, auch sehr gut gelaufen. Ganz neu gekauft, Marcel, hat er Constellation Brands, ja, also Getränke gehen immer. Und Domino's, fast verdoppelt. Also hier auch nochmal 86% dazugenommen. Er scheint in Domino's etwas zu sehen, oder?
Ja, offensichtlich. Und ich glaube, da ist auch langfristig gar nicht so falsch liegend. Was mich immer wieder fragt, warum er diese Sirius XM Holding da weiter zukauft. Aber ja,
Das
mal
hat aber auch
schauen,
irgendwas,
was.
das ist so eine ganz komische Sache. Also man kann sich da mal reinlesen. Ich werde das mal mitnehmen als Hausaufgabe für nächste Woche.
Ja, also da ja, frage ich mich tatsächlich immer wieder mal. Und Ulta Beauty ist natürlich insofern interessant, weil die ganze Branche gerade auch nach Elf Beauty zahlen, das ist ja, die ist ja völlig weggebrochen, diese Aktie ist 26% runtergeknallt
Ja.
und hat natürlich Ulta Beauty mitgenommen. Und da ist er natürlich dann rechtzeitig raus, wenn das alles die Zahlen vom letzten Quartal sind. Und immerhin hat das ein bisschen da was richtig gemacht, da kann man jetzt auch nicht meckern. Und er ist und bleibt der alte Großmeister. Ne?
Ja, und seine größten Positionen sind Apple, American Express, Bank of America, Cola und Chevron. Jetzt, Marcel, interessiert uns natürlich noch deine Investment-Idee diese Woche. Erzähl mal.
Ja, es ist Booz Allen Hamilton. Das ist ein Unternehmen, welches sich gerade auch in der technologischen, ja, ich sag mal, auch in der Bereitschaft der technologischen Anwendung für ihre Kunden ja, spezialisiert hat. Und die Aktie ist eigentlich ganz gut gelaufen in den letzten Monaten, oder nicht in den letzten Monaten, aber eigentlich im letzten Jahr, muss man sagen. Und seitdem aber ziemlich stark im Korrigieren. Und so richtig muss ich sagen, finde ich es eher schon spannend und attraktiv. Hier könnte man durchaus einsteigen. Wir hatten sie auch schon mal in einem Video von dir gesehen. Ich finde, die sind sehr interessant, nicht nur fundamental, sondern eben auch rein vom Charttechniken her. Jetzt auf der 110-Dollar-Marke schön weggedreht nach oben wieder. Könnte also der Turnaround sein, der hier eingeläutet wird. Also, wer die Chance nutzen möchte, kann hier am Montag sicherlich ja, zuschlagen, wenn man überzeugt ist und da auch sich selbst ein Bild von gemacht hat.
Kommen wir zu meinem Ten-Bagger, der ist meine Investment-Idee diese Woche. Es ist Blue Owl Capital. Und Marcel, wir brauchen noch eine Spekulation diese Woche von dir.
Ja, meine Spekulation ist, dass
Hier hast du nochmal alle Aktien aufgelistet, über die wir heute gesprochen haben.
ja, ich glaube, dass
Xiaomi
Intel,
Ende des Jahres
ich
nicht
gehe
mehr
zu
höher stehen
Intel.
wird als heute.
Nee, das wäre mir zu einfach. Also vielleicht auch nicht. Ja. Ich glaube, dass Intel, Philipp, keine passende Übernahme finden wird. Nicht mal eines Teils. Also nicht der komplette, sondern auch selbst.
Wird keine passende
Nein,
Übernahme
da wird
finden.
sich, dieses
Nicht
Jahr wird nichts
mal.
umgesetzt von diesem.
Also auch nichts geplant, also bekannt gegeben.
Bekannt gegeben schon, aber es wird nicht umgesetzt. Ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr, also wenn die sagen, ja, hauen hier Altera raus, mag vielleicht die Ankündigung kommen, aber am Ende, ob das an den Behörden allen vorbeigeht und so, da bin ich felsfest überzeugt, das wird, wenn dann erst nächstes Jahr funktionieren und dieses Jahr wird da nichts passieren.
Ich bin überzeugt, dass UNH United Health dieses Jahr den MSCI World nicht schlagen wird.
Okay, das ist doch mal eine Ansage.
World nicht schlagen. Ausrufezeichen. So, Marcel, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Es war wie immer
Dito.
eine schöne Folge. Hoffentlich sehen wir
Ja.
uns nächste Woche endlich mal wieder in Persona. Und dann würde
Wäre
ich
schön.
sagen, machen wir einen Deckel drauf. Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind eure Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao. So.